So, wir setzen also fort. Es ist gut. Ja, gut. Und schließen jetzt die Diskussion an zu den biografischen Beiträgen. Ich bitte um Fragen, um Stellungnahmen, Widerspruch, Zuspruch, ja, an unsere Referenten. Na, jetzt ist die Puste raus. Ne? Die Reihen haben sich gelichtet, aber ich hoffe, dass die letzten Mohikaner noch die Kraft aufbringen, auch zu dieser Runde eine Diskussion zu führen. Jetzt bitte Mario.
Ja, meine Frage würde, weil bei dem Vortrag von Florian ist es mir besonders aufgefallen, ich habe es mir das extra aufgeschrieben, Verblödung der Arbeiterklasse in tiefster Verzweiflung. Ich würde es aber auch generell an alle nochmal stellen, die dazu reden wollen. Das Problem wirklich der Frage des Verhältnisses der Intellektuellen zur Klasse, um es mal ganz klassisch auszudrücken, weil, was ich weggelassen habe, einer der aus meiner Sicht wichtigsten Funktionäre in Thüringen, der Kurt Böhme, war auch mit Ernst Mayr am 1. Januar zur Gründung der Spartakusgruppe in Berlin anwesend. Der macht ganz andere Erfahrungen. Also der ist erstmal tief enttäuscht am 4. August, dass die Zeiss-Arbeiter in Jena, also dass sie da richtig kriegsbegeistert sind, und registriert immer mehr, dass also die Kriegsbegeisterung nachlässt, und ist seinen Kollegen auch sehr dankbar, als er dann nach dem 1. Mai 1916 da auch kurzzeitig inhaftiert wird, dass die sich um seine Familie kümmern. Also jemand, der auch von seinen Kollegen, er beschreibt das nicht sehr genau, ob es da auch Prügel gab, aber der da doch hart attackiert worden ist, registriert im Laufe des Krieges immer mehr, also dass die Stimmung wieder umkippt und dass doch noch was möglich ist. Also ganz im Gegensatz zum Intellektuellen, der also an der Haltung der Arbeiterklasse offensichtlich verzweifelt, zumindest für kurze Zeit. Und da ist schon meine Frage, und das ist ja auch in der Diskussion zu den Obleuten deutlich geworden, ob diejenigen, die auch richtiggehend nah dran sind, das Gefühl und das Gespür für die Massen viel stärker entwickeln konnten, als diejenigen, die, ich sage es jetzt mal so, in den Redaktionsstuben oder in Parteisekretariaten sitzen und eigentlich den Kontakt zur Masse so gar nicht haben können. Das wäre meine Frage an Florian, aber dann auch an die anderen, die alle sich mit Intellektuellen beschäftigt haben.
Danke. Ja, weitere Anfragen, Meinungsäußerungen, Ottokar?
Nicht als Anfrage, sondern so als ein Diskussionsbeitrag. Ich habe mal die Berliner Spartakusbasis anhand von biografischen Angaben, die ich in Reichsgerichtsakten aufgefunden hatte, so als Zufallsstichprobe unter die Lupe genommen und habe das dann so ein bisschen nach Berufen, nach Parteizugehörigkeit, Parteifunktionen, Gewerkschaftsfunktion, was ja auch sehr wichtig ist, mir angeschaut. Und das war ein Verbindungsglied zwischen dieser Gruppe und der Führung der Spartakus-Leute, die zum größten Teil aus Intellektuellen bestand, zum größten Teil promovierte Leute, dann auch Leute, die studiert hatten, aber keinen Abschluss hatten, es waren nur zwei, und zwei, die Lehrerinnen-Seminare besucht hatten. Die wurde einmal über so Zusammenkünfte, die in Berlin stattfanden, unter dem Tarnmantel einer Baugenossenschaft Ideal, die es auch tatsächlich gab. Ja. Deshalb war das eine besonders gute Tarnung geführt, aber dann hatten sie natürlich auch individuelle Kontakte. Und das Zweite muss man sagen, auch die Führungsleute hier von den Linken, Spartakus, waren ja alles langjährige Parteimitarbeiter, die auch den Kontakt im Rahmen ihrer Parteiarbeit hatten. Trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass sie nicht genug Einfühlungsvermögen für das Alltagsleben der Arbeiter hatten und für die Auffassungen, die die hatten. Das heißt, wenn ich diese Leute politisch oder irgendwie pädagogisch zu einem Ziel führen will, muss ich sie dort abholen, wo sie sind. Ich will sie ja nicht da lassen und ihnen nach dem Munde reden, aber ich muss von dieser Bewusstseinslage ausgehen und versuchen, dann die richtigen Argumente zu finden. Und das ist oft den Spartakusleuten, später dann den Kommunisten, den Intellektuellen nicht gelungen, sondern sie haben auch einer kleinen Minderheit, die innerhalb der Arbeiterschaft, aber unter den Intellektuellen für ganz radikale Lösungen bereit waren, haben sich danach ausgerichtet und haben nicht an die große Masse der Arbeiter, die ja für sie wichtig nach Rosa Luxemburgs Theorien das Wichtige waren, sondern ihre Agitation ausgerichtet. Da waren diese linken Metallarbeiter, die die Streiks, die Massenstreiks im Krieg getragen haben und dann auch hier in Berlin den revolutionären Umsturz am 9. November natürlich ganz dicht an der Stimmung der Arbeiter dran.
Ja, ich lasse erstmal nach Eckart. Das ist Dr. Eckart
Müller.
Ja.
Ich möchte hier bei den handelnden Akteuren in der Fambacher Revolution an einen erinnern, der im März diesen Jahres 150. Geburtstag gehabt hätte, an Adolf Hoffmann. Man nannte ihn auch den 10 Gebote Hoffmann. Unter seiner Leitung wurde am 9. November hier in Berlin das Berliner Rathaus besetzt, am nächsten Tag das preußische Abgeordnetenhaus und am 10. wurde er vom Großberliner Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte als gleichberechtigter preußischer Minister für Wissenschaft, Volksbildung und Kultur bestätigt neben Konrad Hänisch. Und er sah seine Aufgabe darin, in den Ressorts Volksschulwesen, Kirchenfragen und Theaterangelegenheiten, wo er zuständig war, zu einem Geheimrat sagte er, merken Sie sich eins, ich will hier weniger Minister als Ausmister sein. Also diesen Anspruch, Ausmister zu sein in diesem ehemaligen preußischen Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, das hat er versucht in seiner Tätigkeit innerhalb von einem Monat umzusetzen, indem er zum Beispiel durchsetzte Verfügungen, wo das Schulgebet abgeschafft wurde, die geistliche Ortsschulaufsicht abgeschafft wurde und er sich ebenfalls darüber in der Verfügung erließ, dass an den Schulen jegliche Verherrlichung des Krieges zu unterlassen ist und auch Geschichtsverfälschung. Er hat mit diesen Verfügungen zusammen mit Konrad Hänisch hat er massiven Protest hervorgerufen beim Philologenverband, bei den beiden Kirchen, bei Unternehmerverbänden, zum Beispiel aus dem Rheinland und aus der Schlesien drohten mit der Separierung vom Reich. Und Hoffmann wurde einer gottentfremdeten Kulturpolitik bezichtigt und faktisch eine Kulturkampfstimmung wurde angeheizt. Otto Dibelius, damals evangelischer Pfarrer in Schöneberg, hetzte in einem Artikel, eine Regierung aber, die das Recht unseres Glaubens auf unsere Kinderleben antastet, darf sich nicht wundern, wenn wir die kirchlich Gesinnten zum Kampf aufrufen, solange der Religionserlass nicht zurückgezogen wird. Einst hat Rudolf Virchow das Wort vom Kulturkampf geprägt. Wir nehmen das Wort auf im neuen Sinne. Was man jetzt entfesselt hat, ist ein Kampf gegen die Grundlagen der christlich-deutschen Kultur. Wir treten ein in diesem Kampf als Kämpfer für dieses von den Vätern ererbte Gut. Wir erheben den alten Kreuzfahrerruf, Gott will es, Gott will es. Also es wurde faktisch eine Stimmung erzeugt gegen Adolf Hoffmann. Er war einer der verhasstesten bei den Kräften links von der USPD und vom Spartakusbund. Und leider fiel er der spanischen Grippewelle im Anfang Dezember 1918 durch Krankheit zum Opfer und konnte seinen Dienst nicht als Minister wieder aufnehmen und trat dann auch zusammen mit den anderen USPD-Ministern am 3. Januar aus der Regierung zurück. Darauf will ich nicht weiter eingehen, aber letztendlich war er einer, der unbefangen von Tradition diese Aufgabe eingeleitet hat, Trennung Staat-Kirche. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Seite und auch bestimmte Vorleistungen getroffen hat für die weltliche Schulbewegung. Soweit.
Okay. Ja, weitere Wortmeldungen? Gerd Engel.
Auf diese interessante Frage, die Hesselbart aufgeworfen hat, wie war denn eigentlich das Verhältnis der Hauptprotagonisten zu den Massen? Also ich kann das jetzt hier auch nur in Ergänzung zu dem, was ich biografisch über Knief gesagt habe, kann ich da Fingerzeige geben. Der war während des Krieges, je nach Gemütslage, muss ich auch sagen, er war leider ja nicht gesund, war er hin und her gerissen. Also er erwartete euphorisch große Taten und wenige Wochen später, wenn irgendetwas schiefgegangen war, war er vom tiefsten Pessimismus erfasst. Es gab also auch Formulierungen, mit dieser Arbeiterklasse kann man gar nichts anfangen. Also bis zu solchen Äußerungen, die ja im nächsten Artikel in der Arbeiterpolitik war, davon überhaupt nicht zu merken. Also da setzte er volles Vertrauen also in die Möglichkeiten der revolutionären Arbeiterbewegung. Aber er gehörte ganz sicher zu denen, die wirklich ein Ohr hatten und die also die Lage der Arbeiter sehr gut einschätzen konnten. Wenn ich vorhin darauf aufmerksam machte, dass er trotz seiner sehr dezidierten, auf die proletarische Revolution gerichteten Orientierung jetzt und sofort am Ende dann doch zu Schlussfolgern kam, kurz vor seinem Ausscheiden wegen Krankheit und dann Tod, dass man also die Massen auch nicht überfordern darf, dass man sehen muss, wie reif sie sind für irgendwelche Forderungen, die man an sie richtet, dass man sie aufklären müsse und dazu eben auch die Wahlen zur Nationalversammlung zu nutzen habe und so weiter und so fort. Das zeigt, dass er sehr wohl auch hinzuhören verstand. Und er riss auch niemals irgendwo das Wort an sich. Er pflegte immer erst ziemlich lange in Versammlungen einfach nur zuzuhören, ehe er das Wort ergriff. Und die Zeitgenossen beschreiben ihn als einen Mann, der also seine besten Fähigkeiten als Lehrer, der er ja von Hause aus und beruflich war, auch in der Arbeiterbewegung eingesetzt hat. Er habe ein bedeutendes methodisches Geschick besessen, ein Auditorium von seinen Auffassungen zu überzeugen, indem er zunächst mal also einfach nur Tatsachen aufblätterte und einen Erkenntnisgang, eine Möglichkeit, sagen wir, der Erfahrungsabschöpfung schuf. Das muss er sehr gut verstanden haben, worauf ein Großteil seiner Autorität überhaupt beruhte. Er war ja sonst ein ganz unscheinbarer Mann. Also eine, sagen wir mal, saalfüllende Gestalt ist er ja nie gewesen. Also das ist aus solchen Fähigkeiten hervorgegangen. Er hat als Lehrer im Unterschied zu vielen anderen Bremer Lehrern Methoden gepflegt, der Kontakte mit den Eltern, die weit über das hinausgingen, was normalerweise ein Lehrer machte. Er hat viele seiner Abende dafür verwendet, Elternbesuche zu machen. Die Eltern seiner Schüler waren aber in der Regel also aus den unteren Schichten des bremischen Proletariats. Er unterrichtete nämlich immer, oder fast immer, bis auf eine kurze Zeitspanne, an sogenannten unentgeltlichen Schulen oder Freischulen, wo man kein Schulgeld bezahlen musste. Das waren also Einrichtungen, wo also auch noch der völlig Unbemittelte seine Kinder hinschicken konnte. Er hatte einen hervorragenden Einblick auf die Weise in das soziale Milieu seiner Kinder. Und er war mit ihnen auch als Lehrer, also immer solidarisch. Also er hat nicht wenig von seinem Geld dafür ausgegeben, dass er für seine Schüler also Hefte und Bleistifte gekauft hat und damit sie in der Lage waren. Er hat flammende Artikel geschrieben in Lehrerzeitschriften über die Frage, wer ist schuld daran, wenn jemand also sein Klassenziel nicht erreicht? Ist das die Schuld des Lehrers? Und er hat immer gesagt, nein, das ist zunächst mal, so sehr der Lehrer daran einen Anteil hat, zunächst mal Schuld der sozialen Situation. Kinder, die außerhalb der Schulzeit arbeiten müssen, die schon vor dem Unterricht Zeitungen und Brötchen austragen, die nichts Anständiges anzuziehen haben, die noch im Winter mit Pantoffeln in die Schule kommen und keine Strümpfe tragen können. Die sind von der Gesellschaft in einer Weise benachteiligt und ich will das jetzt nicht ausführen. Also das sind, der hatte wirklich eine Auffassung und es ist, seine Lebensgefährtin hat mitgeteilt, dass er und andere, die ihn noch im April und im März, April im Krankenhaus in Bremen besuchten, dass er immer wieder gesagt hat, das war ja nun mal die Bremer Republik niedergeschlagen, Division Gerstenberg und Major Kaspari vor Ort und so, hat er immer wieder gesagt, und wenn ich nicht mehr bin, vergesst mir meine Arbeiter nicht. Er hat ein ganz enges emotionales Verhältnis zu der Klasse gehabt, von der er meinte, in deren Dienst habe ich mich gestellt. Das zeichnet die Persönlichkeit dieses Mannes aus. Und er suchte da jede Möglichkeit. Er hat eben nicht nur in der Schule unterrichtet, er hat in der Jugendbildungsarbeit gearbeitet mit Vorträgen. Er war ein leidenschaftlicher Rezitator, der ähnliche Eigenschaft wie Hermann Duncker, der ja auch nicht auf Bildungsreise bloß ging, sondern auch noch Balladenabende veranstaltete, wo er sich selber am Klavier begleitete. Klavier konnte er nicht spielen, aber dafür hervorragend Geige. Er leitete einen Arbeitergesangsverein, also er war mit dem Milieu der Arbeiter auf das Engste vertraut. Und und wie gesagt, eine Leitungsfunktion hat er nie gehabt. Er war nie in einem Gremium, wo sozusagen verallgemeinert wurde und von einer verallgemeinernden Sicht aus Strategie und Taktik diskutiert worden ist. Nicht? Er kam immer von unten eigentlich. Und deswegen haben ihn viele also auch in der Nachsicht also als einen Volkstribunen bezeichnet. Dieser Begriff kommt in jedem Nachruf vor, der damals 1919 in der Arbeiterpresse über ihn veröffentlicht worden ist. So, das ist das. Zu dem Vortrag von Mirjam Sachse, die uns Marie Juhatz vorgestellt hat, ja eigentlich als eine schlechte Verwalterin des Erbes von Clara Zetkin, möchte ich nur noch anmerken, Ingo Materna hat, glaube ich, schon darauf hingewiesen, hier war überhaupt die Frage gestellt worden nach den Frauen in der Revolution. Also das ist wirklich ein unterbelichtetes Kapitel. Also ich habe, auf Berlin hat Ingo Materna hingewiesen, aber wer kennt aus der Stuttgarter Arbeiterbewegung Helma Abel, Charlotte Crispin, Helene Hörnle, Helene Kunkel, Anna Rödel, Anna Rück? Wer kennt in Bremen Anna Pöland, na, vielleicht durch den Briefwechsel mit ihrem Mann, der veröffentlicht ist, Selma Wagner, Martha Arendt und andere. Jetzt kann man kennenlernen Charlotte Kornfeld, weil Karin Kuckuck gerade jetzt vor ein paar Wochen ein Buch, eine Biografie von Charlotte Kornfeld auf den Markt gebracht hat. Oder was ist mit den Biografien von Hella Wenkler in Dresden? Oder Marie Griesbach, die Legende, bitte?
Wengels.
Ja, Margarete Wengels, Margarete, ja. Wengels. Und Marie Griesbach, die zwar als legendäre Rote Marie allgemein bekannt ist, zum Teil sogar von rechts dann als Popanz, so sind diese bolschewistischen Frauen aufgebaut ist, nicht, die kennt man aber nicht. Ihr Leben ist im Einzelnen gar nicht untersucht. Und so gab es gar nicht wenige Frauen, die vor allem über die Arbeiterjugendbewegung, je mehr also junge Leute zum Heer eingezogen wurde, Generation um Generation in den 4 Jahren, wer machte denn da zu Hause weiter? Das waren die Mädchen. Nicht? Die Leute, über denen, mit deren Feldpostbriefen ich mich befasst habe, die geben sogar Hinweise darauf. Also in Bremen, also wende dich mal an diese und jene in Stuttgart, mit der die beiden müssen korrespondieren, damit sie die Erfahrungen austauschen, wie man das fortsetzt. Denn die hatten noch keine Erfahrung in der Leitung einer solchen Gruppe. Und dann schon gar nicht unter diesen halb oder gar illegalen Bedingungen des Ersten Weltkrieges. Die jungen Männer an der Front haben sich Sorge darum gemacht. Und da ist auch eine Generation herangewachsen. Und die ist bisher also nicht gut bekannt geworden. Darf ich noch eine Bemerkung machen zu dem, was Tina Bergwart gesagt hat über Paul Levy in der Novemberrevolution? Ich würde gerne noch hinzufügen, dass die Position, die Levy als demokratischer Sozialist in der Sozialdemokratie auf ihrem linkesten Flügel vertreten hat, von ihm erst erworben werden mussten. Die waren in der Revolution so noch nicht da. Levy war nach dem Tod von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg der de facto Chef der KPD. Er hat sich sehr gekümmert, ganz persönlich, um die Ereignisse im Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenrat, in der Vollversammlung wie in dem Vollzugsrat. Er war aber auch damit jener, der in den Vollzugsrat gegangen ist und dort erklärt hat, als der die Streikleitung im März 1919 übernehmen sollte: Wenn das so ist, dann ziehen wir unsere Leute zurück aus diesem Vollzugsrat. Und das haben wir auch gemacht. Die Kommunisten gründen ihre eigene Streikleitung. Er war in keiner Weise bereit, sich in eine Streikleitung zu setzen, in der auch Sozialdemokraten waren, und in eine Streikleitung zu setzen, in der Unabhängige saßen, von denen er meinte, die würden also so inkonsequent sein, dass sie letztlich also zum Opfer der Abwürgungsversuche der rechten Sozialdemokraten würden. Das war im Grunde genommen ein Torpedo von links gegen die einheitliche Streikfront, so wie dann 3 Tage später der Torpedo von rechts abgeschossen wurde, als die SPD aus der Streikleitung austrat. Damit war im Prinzip der Streik erledigt. Da ist noch ein Levy, der nicht diese Positionen erkennen lässt, die er später verdienstvollerweise eingenommen hat.
Ja, ich darf vielleicht auch mal dazwischen. Ja, du hast dich auch gemeldet. Auch mal nur einen Gedanken hineinwerfen, und der ist mir gekommen, vor allem beim Lesen der Briefe von Clara Zetkin. Sie schrieb unter anderem an Lenin nach den Märzereignissen 21, sie war ja da mit Levy sozusagen auf einer Linie, und dem Lenin schrieb sie: Ihr habt eine sehr theoretische, sehr abstrakte Vorstellung von der deutschen Arbeiterklasse oder von den deutschen Arbeitern, ich glaube, sie spricht da, und ihr kennt nicht den deutschen Arbeiter, wie er wirklich ist. Und ich glaube, das trifft auch auf die wir jetzt hier als Intellektuelle verstehen. Ich vermute, dass bei Rosa Luxemburg, wenn ich so ihre Artikel und auch was sie auf dem Gründungsparteitag 1918 sagte, also ihre Position ist, glaube ich, auch sehr getragen von dieser marxistischen Vorstellung, wie die Revolution sein muss, wie sie sein soll, aber nicht, wie sie nun tatsächlich, und sie war ja auch sehr enttäuscht. Ja, es gibt auch Briefe von ihr, wo diese, und ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen, dass sie eben eine sehr theoretische, die Arbeiterklasse als das Subjekt, ja, und das muss so sein, und wenn es nicht so ist, ja, dann ist die Arbeiterklasse also enttäuschend. Und also das habe ich also beim Lesen von Clara, und da muss ich zu Clara Zetkin noch ein Wort sagen. Ich glaube, sie war da die realistischste. Wenn ihr unseren Clara Zetkin-Band, jetzt nicht das Bändchen mit ihrer Biografie, sondern den Sammelband, den wir gemacht haben nach dem Kolloquium voriges Jahr, lest, Clara Zetkin, da ist es herauszulesen. Da hat Ottokar wieder mal durch seine Wühlerei in den Archiven herausgefunden, dass sie zum Beispiel am 4. September bei dieser Aktion der Linken um Rosa Luxemburg und Hugo Eberlein und so weiter, ja, dass sie das zunächst nicht mitgemacht hat. Warum? Die Proleten werden uns nicht verstehen. Das hat sie auch während des Krieges mehrfach. Sie war ja auch nicht für die KPD-Gründung jetzt zu dem Zeitpunkt. Die Proleten werden uns nicht verstehen, wenn wir spalten, wenn wir und so weiter. Und das zeigte sich nachher in den 20er Jahren. Sie war ja wirklich eine scharfe Kritikerin der eigenen Partei, der kommunistischen, gerade wegen des Sektierertums. Ja? Und das war bei ihr dieses Moment, wir müssen für die Proleten verständlich sein. Ja? Also, und das wollte ich hier mal nur anfügen, dass das offensichtlich bei denen, sie war ja auch im gewissen Sinne Intellektuelle, die Clara Zetkin, also da wird es sicherlich von einem Fall zum anderen unterschiedlich gewesen sein, aber vielleicht bei Paul Levy auch in diesem Sinne so ein bisschen sehr theoretisches Herangehen an die Klasse. Ja. So, jetzt hast du das Wort.
Ich sage noch kurz was zur Rolle der Intellektuellen, ne, weil es schon gerade die Frage gestellt wurde, wobei die Diskussion noch gar nicht zu Ende sein soll. Ne? Es soll noch weiterhin die Möglichkeit geben, zu beitragen. Das mit der Rolle der Intellektuellen ist ja generell ein schwieriges Thema. Der Meyer selber wird häufig so beschrieben, dass er ziemlich unterkühlt und halt schon sehr intellektuell auf seine Zuhörerschaft gewirkt hat. Seine Frau hat mal geschrieben, es könne sich keiner vorstellen, dass er diesem zurückhaltenden, feinen, intelligenten Menschen einen Parteiführer stecken soll. Nur ist das ja kein Charakteristikum von Intellektuellen. Wir haben ja andere Intellektuelle, die wahre Volkstribune gewesen sind, ich sag mal Trotzki oder Lenin oder auch Rosa Luxemburg, die ja eben halt auch alle Intellektuelle waren und ja unbedingt gute Massenredner waren. Was Otto Karl gesagt hat, dass gerade die Intellektuellen einen Hang zu einem besonderen Radikalismus hatten und dass der eher nicht so zu vermuten ist bei Leuten, die mehr Erdung oder mehr Anschluss, direkten Kontakt zur Klasse hatten, bin ich mir da auch nicht so sicher. Also es gilt bestimmt für die Vielzahl von Leuten, auch Intellektuellen, die in der Novemberrevolution selber sich politisiert haben und dann sehr linksradikale Positionen ja auch auf dem Gründungsparteitag und in der Zeit danach vertreten. Andererseits waren es nun gerade die gesamte Doktorenriege des Spartakusbundes, die vehement eingetreten ist für die Einheit der Gewerkschaften, vehement eingetreten ist für eine Beteiligung an den Wahlen.
Na, Rosa Luxemburg wollte die Gewerkschaften liquidieren.
Nein.
Fakt.
Die auf dem Gründungsparteitag sehr vehement eingetreten sind für die Gewerkschaftseinheit und für die Beteiligung an den Wahlen. Und es waren ja gerade Intellektuelle wie Paul Levy und dann halt auch Ernst Mayr, die die Einheitsfrontpolitik wesentlich konzipiert haben, als die Vorstellung von eben nicht so einem Ultraradikalismus, sondern nach Suchen von Wegen, wie man gemeinsam mehr Leute politisieren und mehr Leute zum Kommunismus kriegen kann. So, und dem gegenüber stehen wiederum Intellektuelle wie Ruth Fischer oder Arkadi Maslow, die ja für einen totalen Ultraradikalismus stehen. Andererseits aber der Prolet Ernst Thälmann, der ja nun gerade so eine sehr ultralinke Politik weiterhin verfolgt. Also ich glaube, dass die Klassenherkunft der Leute, dass man das nicht so einfach denken kann, dass man da einen schnellen Schlüssel zu deren politischen Verhältnis findet und auch deren Verständnis von Klassenlage. Ich glaube, es ist vielschichtiger. Man muss jeden Einzelnen sich ansehen, ne? Da kann man nicht das so pauschal verallgemeinern.
So, Werner Ruch. Da ist eins.
Ich will nur mal hier zu Levy eine Lanze brechen vielleicht. Ich habe hier gerade zufällig die Kommunistische Internationale und da hat der Paul Levy einen interessanten Beitrag zur Revolution drin und analysiert, warum dieses buntscheckige Bild eigentlich im Bewusstsein der Arbeiter da ist während der Revolutionszeit, in der Beurteilung, was alles so im Einzelnen passierte. Und er schreibt hier, der Krieg hat nicht alle Schichten des Proletariats gleichermaßen getroffen. Nicht nur einzelne Individuen aus allen Schichten, sondern ganze Schichten des Proletariats hatte der Krieg nicht getroffen. Ja, für viele Proletarier war der Krieg wie für den Kapitalisten eine glänzende Konjunktur gewesen. Vor dem Schützengraben behütete ganze Kategorien gefährdeter Arbeiter die Reklamation vor Arbeitslosigkeit, behütete sie aufs äußerste gesteigerte Kriegsposition vor Hunger, die unverhältnismäßig hohen Löhne, die auch ihnen erlaubten, aus dem Schleichhandel zu beziehen, was sie brauchten. Hindenburg und Ludendorff verstanden ihr Geschäft. Ich wollte nur mal diese Stelle, die doch zeigt, dass er die große Fähigkeit besaß, so differenziert die Situation in der Arbeiterschaft einzustellen und damit auch die Bewusstseinslage zu erklären. Danke.
Ja, weitere Wortmeldungen? Mario nochmal.
Ja, nur noch mal kurz auf Florian. Also, dass Ernst Mayr und auch Paul Levy da an dem Punkt auch durchaus lernfähig waren, das spricht ja für Sie. Dafür sind Sie auch Intellektuelle, also keine Dogmatiker oder Sektierer. Worauf ich mit meiner Frage hin wollte, ist eben genau dieses Problem, also inwieweit Intellektuelle sich auch auf Lernprozesse gegenüber den Massen einlassen müssen und ob sie das auch verständlich machen oder ob sie eben teilweise auch schwebend über den Massen hinweg meinen, was gut für sie ist. Und das als Problem zu diskutieren und zu erkennen, das glaube ich, ist auch für Linke in der heutigen Zeit durchaus wichtig und notwendig, weil es ist wirklich hochinteressant. Also beispielsweise fiel mir gerade noch mal ein, als über Clara Zetkin gesprochen ist, die Massen würden uns nicht verstehen. Das geht dem Zimmermann in Jena, auch ein USPD-Funktionär, dem geht das am 4. August genauso. Der will auch hinschmeißen und sagt, aber das bringt ja gar nichts. Dann bin ich von den Massen weg. Sondern ich muss versuchen, die Massen auf meine Position zu bringen. Na, und das fiel mir eben gerade in dieser Revolutionszeit auf, dass gerade diejenigen, die ganz nah an den Massen dran sind, deren Wollen, Denken und Handeln viel schneller erfassen als die Intellektuellen. Und das, glaube ich, das ist ein Problem, was man möglicherweise gerade auch für solche Zeiten noch mal ernsthafter diskutieren muss.
Ja, noch Wortmeldungen? Wollen wir noch den Referenten ganz kurz, 3-4 Minuten maximal?
Ja, ich danke natürlich hier für die Anregung, sich mehr und bewusster mit Frauengeschichte, auch mit Frauenbiografien zu beschäftigen. Und das wurde jetzt aus deinem Wortbeitrag auch ganz klar, dass die Regionalgeschichte da eine ganz große Chance aufmacht. Dass nämlich gerade eben vor Ort zu forschen, welche Frauen in Stuttgart, in Bremen mitgewirkt haben. Es kann keine Revolution ohne Frauen geben. Es gab nie eine Revolution ohne Frauen, aber man muss sie eben halt sichtbar machen, das ist das Entscheidende. Und das passiert leider nur in der Frauengeschichte momentan noch. Es ist also noch viel dazu zu tun, dass es eine Geschlechtergeschichte gibt oder auch eine geschlechtslose Geschichte, je nachdem, wie man das sehen will. Und ich denke, dass da auch gerade der Bereich Geschichte der Arbeiterbewegung, Erforschung der Arbeiterbewegung auch da tun sie Chancen auf und sie sollten genutzt sein.
Danke. Ja, Tina, willst du? Dann mach du. Ich
erstmal. Also noch einmal kurz zur Rolle der Intellektuellen. Für Ernst Mayr weiß ich, dass der halt ja nicht einfach nur Redakteur war, sondern ja auch immer in seinem Ortswahlverein aktiv war. Bei ihm war das halt Teltow-Beeskow, Storkow, Charlottenburg, der größte Wahlkreis des Reiches, wo es ja von Seiten der Spartakusgruppe eine große Kampagne zu einer Beitragssperre, also eine Sperrung der Beiträge, der Mitgliedsbeiträge gegenüber dem SPD-Vorstand gab und wo die auf jeden Fall sehr regelmäßig aktiv waren und da natürlich auch direkten Kontakt zumindest zu organisierten und politischen Proletariern hatten. Ich möchte bezweifeln, dass man das generell so verabsolutieren kann, was du zuletzt meintest, dass halt der Eindruck aus dem November ist, dass die Leute am nächsten, die klassenmäßig am nächsten an den Massen dran sind, auch am ehesten an deren Gefühlen oder Stimmungen dran sind. Ich würde behaupten, dass im September und Oktober 1917 Lenin und Trotzki weit näher am Puls der Zeit gewesen sind, als die allermeisten ihrer Zeitgenossen, auch wenn sie keine Proletarier gewesen sind. Also ich warne davor, so Absolutierungen vom politischen Bewusstsein oder so, was sich so direkt aus der Klassenlage ableitet. Ich möchte das Schlusswort noch für einen anderen Punkt nutzen. Mir ist in der ganzen Auseinandersetzung mit Ernst Mayr nochmal ganz deutlich aufgefallen, wie schwach aufgestellt der Spartakusbund oder die Gruppe Internationale während der ganzen Zeit des Krieges gewesen ist. Und ich muss ja sagen, ich habe ein sehr, sehr kritisches Verhältnis zur gesamten DDR-Geschichtsschreibung. Ich finde, die Sachen sind oft schwer lesbar, sie sind oft, werden Sachen entstellt, unterschlagen, gar Fälschungen und Lügen und so weiter finden sich. Ich finde, muss alles kritisch hinterfragt werden. Ein wichtiger Punkt, wo ich aber glaube, dass die DDR-Geschichtsschreibung unbedingt recht mit hatte, ist zu sagen, dass es ein total, also es fatal war, dass es Rosa Luxemburg und ihren Genossinnen nicht gelungen ist, schon vor 1914 handlungsfähige Strukturen aufzubauen. Weil wenn man sich den Werdegang von Ernst Mayr anguckt, wie die mit nichts quasi anfangen müssen, wie sie zu acht in der Wohnung von der Rosa Luxemburg sitzen und überhaupt kein Instrument an der Hand haben, die Massen zu erreichen, überhaupt kein Netzwerk von Leuten haben, das sie in Bewegung setzen können, gezwungen sind unter den Bedingungen strikter Illegalität und permanenter Repression mühevoll so etwas erst allmählich aufzubauen, handlungsfähige Netzwerke, illegale Strukturen, Zeitungen, Flugblätter, all den ganzen Kram in die Gänge zu bringen. So glaube ich, dass man an diesem Aspekt der Sicht der DDR-Geschichtsschreibung auf den ganzen Prozess der Revolution und des Weltkrieges auf jeden Fall festhalten sollte, was ja natürlich auch für heutige Zeiten Fragen aufwirft, wie sich radikale Linke oder Revolutionäre verhalten sollen oder wie weit sie nicht vor der Herausforderung stehen, rechtzeitig handlungsfähige Strukturen aufzubauen. Das Nichtvorhandensein solcher Strukturen führte dann ja auch zu diesen ganzen Entwicklungen einer letztlich zu späten, aber dann doch aber auch völlig überstürzten Gründung der KPD, wo ich nochmal auf aktuelle Beiträge von Otto Kaluban verweisen möchte, die finde ich sehr überzeugend belegen, dass eine Gründung der KPD einige Monate später sehr viel mehr Aussicht auf Massenanhang gehabt hätte, als es diese Gründung im Ende Dezember, Anfang Januar gehabt hatte. Aber diese, genau, ich glaube, es auch viele Schwierigkeiten der KPD in der Folgezeit, sich aus dieser mangelnden eigenen Organisationspraxis so ein Stück weit herleiten. Und wenn man halt noch einmal den Vergleich Russland-Deutschland macht, ist halt ein Riesenunterschied in beiden Revolutionen, dass die deutschen Revolutionäre keine Partei, keine Organisation und keine Strukturen haben, noch während die Revolution losgeht, dass der Spartakusbund wenige hundert, vielleicht ein ganz paar tausend Leute mit geringster Reichweite, hingegen die Bolschewiki in den Prozess ja schon der Februarrevolution mit einer Partei mit Zehntausenden von Mitgliedern langer Tradition und langer gemeinsamer Erfahrung eingetreten sind, was ja wesentlich den Verlauf der Revolution hat prägen können. Also da möchte ich an dem Punkt nochmal eine Lanze brechen für die ja wesentlich auf Lenin zurückgehende Sichtweise der DDR-Geschichtsschreibung.
Gut, danke. Ja, also die Diskussion ist abgeschlossen.
Na gut, das diskutieren wir mal ein anderes Mal.
Bei einem Eisbrecher müssen wir das mal diskutieren.
Als Förderverein für Forschung und zur Geschichte der Arbeiterbewegung sind wir empfänglich für Vorschläge, mal so einen Diskussionsabend zu veranstalten. Es muss nicht so eine Tagung sein mit dem Aufwand, einfach mal eine Diskussion 2-3 Stunden lang an einem Abend. So was können wir machen. Zum Beispiel. Also du meinst jetzt, er soll seine, aber Ottokar, 2-3 Sätze hieß es. Bitte. Also reicht das so, ja? So, jetzt Tina.
Genau, kurz. Ja, also ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich hier heute überhaupt zu Paul Lewy kurz was sagen konnte. Und ich freue mich, dass gerade in den letzten Jahren doch die Person Paul Lewy wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt ist, gerade im Hinblick auf die Zeitschrift Utopie Kreativ, dass es dort doch unter anderem Jörn Schütrup ja, gelungen ist, einige wichtige Artikel zu veröffentlichen zur Person Paul Lewy und auch zur Thematik demokratischer Sozialismus, der auch gerade jetzt in den letzten Jahren, also allein diese Begrifflichkeit demokratischer Sozialismus doch wieder oder auch in die Öffentlichkeit gerückt wurde. Und was mich natürlich persönlich jetzt für meine Arbeit freut, dass ich mich mit dieser Thematik auseinandersetzen kann. Und ja.
Jetzt ist dir der Faden.
Jetzt ist mir natürlich gerade der rote Faden entglitten. was wollte ich denn jetzt sagen?
Na, wolltest du nicht was hier was vorlesen?
Nee, das war vorhin. Ich wollte nur was vergleichen. Es wird auf jeden Fall interessant sein, jetzt in meiner Promotion nochmal die Person Paul Lewy von eine ganz neue Biografie zu schreiben und gerade auf die Frage, ob er ein demokratischer Sozialist gewesen ist. Also die Frage ist für mich in meiner politischen Arbeit vom Vorrang und auch auf die Wirkungsgeschichte, wo ich schon eingangs darauf eingegangen bin, dass es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, Paul Lewy ins rechte Licht zu lücken. Also den Versuch möchte ich gerne machen, wirklich aufzuweisen, wie der Umgang mit Paul Lewy gewesen ist. Gerade was Florian auch schon gesagt hat, also dass man wirklich auch mit der DDR-Literatur kritisch umgehen muss. Gerade dort wurde er ja doch oftmals als Verräter oder als Abweichler oder auch als Unperson dargestellt. Es gibt Berichte darüber, dass er auch teilweise zeitweise gar nicht mehr existierte. Also sein Foto wurde teilweise rausgeätzt, die Artikel verschwanden. Und das finde ich halt schon wirklich wichtig, das mal komplett in einer Promotion aufzuschreiben. Und ja, das war's. Es
ist interessant, dass eine dritte Frau sich der Biografie des Paul Lewy angeht.
Ja, das stimmt.
Wir haben bis jetzt zwei und du bist die dritte.
Ja. Nein.
Ja, du hast ja vorhin, oder willst du jetzt doch noch was sagen? Aber dann auch zwei, drei Sätze.
Ja, ich will sagen, dass in der Berliner, weißt du, warum die Frauen ging? In der Berliner Vollversammlung gab es mehrere Frauen, im Vollzugsrat gab es keine. Mhm. Außer der Schriftführerin und einigen Frauen, die im Apparat des Vollzugsrats als technische Kräfte beschäftigt sind. Als der Vollzugsrat die Gehälter der Mitglieder und Mitarbeiter festlegte, war für ihn selbstverständlich, dass die Frauen geringer bezahlt wurden als die Männer. Oder anders gesagt, die linken Männer in der Novemberrevolution waren auch ihrer Zeit verhaftet. Und wenn man die Biografie Karl Liebknechts liest von Annelies Laschitzer, dann werden angesichts seiner privaten Geschichten nicht alle Feministinnen noch so eifrige Anhänger von Liebknecht sein wie vorher. Und für meinen Knief kann ich das auch sagen. Der hat seine Frau und seine Familie für unsere heutigen sozialistischen Moralvorstellungen also schäbig behandelt, indem er mit der Revolutionärin Charlotte Kornfeld ein Verhältnis eingegangen ist, das sie dann sogar öffentlich begründet haben als einen Protestschritt gegen die bürgerliche Ehemoral. Also so. Und dann möchte ich den jüngeren Leuten noch mal sagen, also ich würde mich freuen, wenn die Weiterentwicklung und die weitere Vertiefung der Untersuchung der Geschichte der Arbeiterbewegung in kritischer Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte, Geschichtsschreibung, gemeinsam mit denen fortgesetzt werden kann, die daran ihren Anteil hatten. Das gilt für die meisten Älteren, die hier sind, die in sich in seit Jahren nun und zwei Jahrzehnten eigentlich in einem Selbstanalyseprozess und auch in der Revision ihrer eigenen Biografie befinden, in puncto auf ihre fachliche Arbeit. Und die es lernen mussten und ich denke auch zum überwiegenden Teil jedenfalls gelernt haben, ich kenne auch Ausnahmen, dies zu tun indem sie sich also aus einer instrumentalisierten Betrachtung von Geschichte der Arbeiterbewegung herausgelöst haben und die dort gesetzten Grenzen längst überschritten. Ich würde meinen, also wir sind nicht in einer Situation, wo die Jungen nun endlich, also sie überholen müssten, die Alten, sondern wir sollten diesen Weg gemeinsam machen.